Was passiert, wenn ein Unternehmer und ein Berater einmal offen das aussprechen, was sonst ungesagt bleibt? Warum fallen Unternehmen nach einer Lean-Transformation immer wieder in alte Muster zurück? Warum wird Lean so oft auf Kostensenkung reduziert? Und wie soll ein Berater wirklich helfen können, der nie selbst in unternehmerischer Verantwortung stand und die Folgen seiner Entscheidung am eigenen Leib gespürt hat? Andreas Süsker, Produktionsingenieur, Hochschulprofessor und Kolumnist, ist in dieser Episode der Berater. Ich übernehme die Rolle des Unternehmers. Kein klassisches Interview, sondern ein Schlagabtausch mit offenem Ausgang. Und am Ende vielleicht doch ein Brückenschlag.
Der Wertstrom, der Podcast über betriebliche Exzellenz in Produktion, Einkauf und Logistik, rund um Lean Management, Digitalisierung, Führung, Transformation und vieles mehr von Jörg Zwozinski.
Herzlich willkommen in meinem Podcast über betriebliche Exzellenz. Zu Gast bei mir heute ist Professor Dr. Andreas Süsker. Man kennt ihn über seine wissenschaftliche Arbeit an der Hochschule Niederrhein oder über seine pointierten Beiträge über Lean-Transformation zum Fachkräftemangel oder zu Produktivitätssteigerung in LinkedIn. Oder man kennt ihn als Kolumnist der Fachzeitschrift Produktion, wo er über die deutsche Industrieproduktion deutlich wird. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir zu Gast sind, Herr Süsker.
Na, ich freue mich auch.
Ja, vielleicht beginnen wir damit, dass Sie zu Anfang ein paar Dinge über sich selbst erzählen, damit der Zuhörer etwas mehr über Sie erfährt.
Einiges haben Sie ja schon erläutert. Zum Hintergrund, ich bin Produktionsingenieur und befasse mich, seit ich im Beruf bin, damit Fabriken insofern zu verbessern, als dass ich gemeinsam mit den Teams Produktivität steigere oder die Qualität oder die Flexibilität. Und dies begleitet mich in den unterschiedlichen Rollen, die ich in meinem Berufsleben hatte. Also als Doktorand, als Produktionsleiter in einem größeren Unternehmen, als Berater, als Forscher und Dozent.
Was hat Sie da vor 30 Jahren bewegt, die Aufgabe eines Produktionsleiters an den Nagel zu hängen und Berater zu werden, bevor Sie dann an die Hochschule gerufen wurden?
Die Aussichtslosigkeit des Unterfangens, hier etwas verbessern zu wollen. Also ich war in einem großen Unternehmen und musste lernen, was dies bedeutet. Zwei Dinge haben mir nicht gefallen. Wenn Sie Anfang 30 sind, haben Sie keine Geduld. Sie wollen die Welt aus den Angeln heben. Das wollte ich auch. Und man hat mir gesagt, ich möge mir dafür noch ein bisschen Zeit lassen. Und das andere war, dass ich von zu vielen Menschen umgeben war, die Dinge gemacht haben, an die sie selber nicht geglaubt haben, die sich im Nachhinein auch als nicht richtig erwiesen haben. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich in einem solchen Umfeld wahrscheinlich verkümmern würde, und habe mich befreit.
Zum Anfang des Gesprächs erfahre ich gern von meinem Gesprächspartner, ob es privaten und oder beruflichen Leben bislang so etwas wie einen roten Faden gegeben hat. Was ist da Ihr Leitmotiv oder das immer wiederkehrende Muster?
Im Beruflichen ist es ganz sicherlich die Faszination für Produktion. Ich bin sehr angetan von der Tatsache, dass wir mit dem Herstellen von Gütern den Wohlstand und das Wohlergehen von Menschen steigern können. Und ich möchte aus meiner Position heraus hier meinen Beitrag leisten und eine gute Rolle spielen. Dann hat natürlich das Thema Produktion, insbesondere das Thema Lean Production, abgefärbt auf den Alltag. Und natürlich auch im Privaten, aber nicht dahingehend, dass bei mir zu Hause die Dinge in Reihe und Glied stehen. Also nicht nur, sondern auch das Umgehen mit Rückschlägen, mit Fehlern. Ich verstehe so etwas immer als Lernerfahrung. Ich strebe das Optimum an, obwohl ich weiß, dass ich es nie erreichen werde. Ich versuche, Dinge in den Fluss zu bringen und stelle fest, dass auch im Privaten die Dinge besser werden, nicht weil sie nun straff und effizient sind, sondern weil im Gegenteil, was man kaum erwarten würde, wenn man sich mit dem Thema Lean Production beschäftigt oder Lean Living, wie ich es manchmal nenne, es wird entspannter. Und klar, hier färbte der Beruf aufs Privatleben ab.
Es soll ja vorkommen, dass wenn man die Methoden und Hilfsmittel zur Anwendung bringt im privaten Raum, die man im beruflichen Kontext verwendet, es zu anderen Konfliktpotenzialen kommt.
Das ist zum Glück nicht der Fall. Meine Frau kommt aus dem medizinischen Bereich und dort ist strukturiertes Arbeiten Standards, seine Tagesordnung, und ich konnte sogar einiges von ihr lernen, was nachher im Alltag sehr geholfen hat. Also wir ticken da ähnlich und von daher gibt es diese Reibungen, von denen ich gehört habe, dass es sie irgendwo geben könnte, nicht.
Gut zu hören, ja. Ich habe vor langer Zeit schon mal Ihr Buch Illusion 4.0, Deutschlands naiver Traum von der smarten Fabrik gelesen. Daher kam mir auch ursprünglich der Gedanke, dass es recht lohnend wäre, dass wir einmal rückblickend auf diesen Wunschtraum einer industriellen Revolution in einer Podcast-Episode schauen. Aber wir haben uns ja jetzt dagegen entschieden, egal. Ihr neuestes Werk, der Score, hat mich dann doch noch mehr in den Bann gezogen. Einmal, weil es eben sich um ein topaktuelles Thema mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, aber eben auch, weil es ein Roman geworden ist. Was hat Sie da motiviert, von der, ich sag mal, Sachprosa zur Belletristik überzugehen?
Ach, im Grunde war es mein privates Umfeld. Ich habe berichtet, dass ich mich mit Technologie der Zukunft beschäftigen möchte. Das ist über 10 Jahre her. Und man hat mir gesagt, ja, du schreibst so tolle Fachbücher, aber probier's doch mal mit einem Roman. Du kannst doch mit Worten umgehen. Und meine erste Reaktion war, nein, das kann ich nicht. Ich kann keinen Roman schreiben. Wie soll das denn gehen? Und dann habe ich aber an diesem Gedanken immer mehr Gefallen gefunden, weil er auch eine enorme Herausforderung ist. Und habe mich entschlossen, diese Thematik in einen Roman zu packen. Aber ich wollte es nicht so machen, wie ich es einige Male schon gelesen habe, dass da um neue Technologien herum eine mehr oder weniger tragfähige Geschichte gestrickt wird, die aber niemanden begeistert. Und so ist dann nach mehreren Versuchen, die sich ja auch über eine längere Zeit hingezogen haben, tatsächlich aus meiner Sicht, aber das mögen andere besser beurteilen können, eine sehr gute Symbiose entstanden aus einer spannenden Handlung, die vielleicht auch ohne diese Technologie funktionieren würde, und der Präsentation von Technologien, die vor der Haustür stehen. Beides zusammen unterhält die Leser, das haben die Rückmeldungen gegeben, aber zum Teil erschrickt sie das auch.
Ich mag das sehr, wenn man Themen, die klassischerweise eben nicht in einem Roman Zugang finden, tatsächlich aber über einen Roman behandelt werden. Und damit auch die Zugänglichkeit zu solchen Themen einfach ja vereinfacht wird, ist es ja am Ende irgendwo auch. Ja, ja, also ich, andersrum gesprochen, ich kann es eigentlich nur empfehlen. Das ist wirklich sehr lesenswert. Und insbesondere, wenn man sich damit eben beschäftigen möchte, was könnte das für uns, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft zukünftig bedeuten, wenn diese Entwicklung so einhält, wie Sie es skizzieren in Ihrem Roman? Es ist allemal spannend, keine Frage.
Vielen Dank für die Worte. Es geht nicht nur um künstliche Intelligenz. Dieser Begriff, der ist ja derzeit omnipräsent. Es geht darum, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen. Wer sind wir in der digitalen Welt noch? Wo ist unsere Identität? Wie ist unser Verhältnis zu autonomen Maschinen, die sich selber gehören? Wie ist unser Verhältnis zu Avataren? Und da habe ich ich habe Konflikte aufgezeigt, die sich hieraus ergeben, von denen man heute vielleicht noch gar nicht ahnt, dass sie entstehen könnten. Und mir ging es auch darum, das Verhältnis des Menschen zur neuen Technologie deutlich zu machen. Und wie gesagt, das scheint nicht ganz schlecht gelungen zu sein.
Das kann ich nur bestätigen. Gut, lassen Sie uns zum Thema kommen. Heute machen wir in dieser Episode etwas anders. Das wird kein klassisches Interview. Stattdessen soll es eine Art Schlagabtausch werden. Ich glaube nur, es bräuchte tatsächlich noch mehr Konträre und ja, ich sag mal, konträr gelebte Sichtweisen, als wir beide es wahrscheinlich jetzt aufbringen können. Insofern ist es vielleicht mehr ein Perspektivwechsel, vielleicht ein Verständigungsversuch, möglicherweise auch ein Brückenschlag. Dennoch wollen wir beide heute Tacheles reden. Und zwar einmal, was sind die Herausforderungen aus Sicht des Beraters, gerade auch beispielsweise bei Lean-Management-Implementierung, und was sind die Fragestellungen des Unternehmers, falls er eben einen Berater engagieren möchte oder sich ihm darüber Gedanken macht, einen Berater zu beauftragen? Ich übernehme heute die Rolle des Unternehmers und Herr Süska, Sie die des Beraters. Wir stellen uns also gegenseitig, das werden wir sehen, die mehr oder weniger unbequemen Fragen, in jedem Fall aber die Fragen, die eben oft unausgesprochen bleiben. Und dann schauen wir mal am Ende, ob wir ein Mehr an Verständnis füreinander ja gewinnen oder ob es bei unseren unterschiedlichen Sichtweisen bleiben wird. Ich bin gespannt. Und ja, damit lassen Sie mich gleich einfach mal mit meiner Eingangsfrage, vielleicht etwas profan, aber trotzdem als Einstieg notwendig. Warum sollte ich dann überhaupt einen Berater als Unternehmer, wie ich bin, jetzt heranziehen? Warum?
Ach, als erstes fällt mir Know-how ein. Es gibt immer Dinge, Spezialwissen, welches Berater haben und welches nicht im Haus ist. Also die Motivation, einen Berater ins Haus zu holen und damit Know-how, ist immer noch sehr, sehr groß. Als zweiten Grund möchte ich nennen, dass ein Externer eine andere Sichtweise hat. Also man schaut auf die gleichen Dinge in der Produktion und der eine mit der immer noch existierenden Betriebsblindheit, die ist ja nicht verschwunden von diesem Planeten. Und der Berater, wenn er unvoreingenommen ist, wenn er einen guten Job macht, mit einer neutralen Sicht. Und allein das kann schon belebend sein. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den ich ergänzen möchte. Der Berater kann auch Brücken schlagen. Und zwar dahingehend, dass Menschen im Unternehmen gute Ideen haben, aber diese Ideen werden aus welchen Gründen auch immer nicht gehört. Und das kenne ich aus meiner Erfahrung auch. Da wird der Berater im Prinzip als Bote benutzt, um vielleicht nochmal einen weiteren Versuch zu machen, eine gute Idee bei einer Geschäftsleitung oder bei einer Werkleitung zu platzieren. Das ist absolut legitim. Und das hat auch schon dazu geführt, dass manche Dinge, die lange Zeit einfach verschütt geblieben sind im Unternehmen und wo der Ideengeber eigentlich keine Hoffnung mehr hatte, dass das aktiviert wird, dann doch zum Tragen kam.
Sie sprechen von Know-how. Ich behaupte einmal, dass das ganze Wissen bereits im Internet steht. Und machen wir uns nichts vor, auch die KI macht es uns heute jetzt viel einfacher, dieses Wissen auch zu finden. Darüber hinaus, gerade im Lean-Umfeld, die Methoden, die Tools, die Philosophie, das ist seit Jahrzehnten hinreichend bekannt.
Ja, aber legen Sie jemandem dieses Wissen hin und sagen, fang mal an. Das wird nicht funktionieren. Also es braucht immer jemanden, der Erfahrung im Umgang mit den Dingen hat oder einen Schritt zurückgehend das in den richtigen Kontext einordnen kann. Und da spielt natürlich auch Erfahrung eine große Rolle. Ich stimme Ihnen zu, das Wissen ist verfügbar, aber ohne Kontextwissen, ohne Erfahrung ist es tot.
Dann anders betrachtet, wenn ich jetzt genügend Zeit und Kapazität habe, also das vorausgesetzt, warum soll ich das Geld jetzt in den Berater investieren, wenn ich das dann genauso gut auch in Weiterbildung meiner Mitarbeiter investieren kann? Und dann halt den Vorteil daraus genieße, dass das Wissen im Unternehmen erhalten bleibt. Weil wenn der Berater geht, dann verschwindet ja auch diese Erfahrung wieder.
Ah, nicht unbedingt. Also Sie können natürlich Ihre Mitarbeiter in diversen Dingen schulen. Es gibt auch Berater, die bieten das als Dienstleistung an. Aber was Sie halt nicht hinkriegen, ist Jahre oder Jahrzehnte lange Erfahrung. Sie müssten Ihre Mitarbeiter dann in eine Zeitmaschine stecken und die gesamte Erfahrung durchlaufen lassen. Also wenn ich in mein Berufsleben zurückblicke, ich glaube, das dickste Buch, was ich schreiben könnte, wäre das meiner Fehler, die ich begangen habe. Und so kann ich natürlich auch versuchen, andere vor diesen Fehlern zu schützen. Und bei allem im Netz verfügbaren Wissen lernen Sie nicht, die richtigen Fragen zu stellen und aus den Antworten einer KI, eines Sprachmodells, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und der Berater nimmt sein Wissen nicht mit. Das geht ja gar nicht. In dem Augenblick, wo er arbeitet und wenn er einen guten Job macht, bezieht er die Mitarbeiter ein, entsteht neues Wissen und das bleibt natürlich im Haus. Ich versuche mal aus dem Kontext der Lean-Transformation eine Sache hier zu platzieren, die ich bis heute nicht verstehe. Executives, um es mal allgemein zu fassen, haben von Lean-Management gehört und wissen auch grob, was es ist und sind so angetan von dem Thema, dass sie Berater holen, die nun diese Transformation bei sich durchführen. Und viel zu häufig bleibt dann halt im Grunde nur ein Ziel dieser Transformation übrig, nämlich die Kosten zu senken. Und damit greift es viel zu kurz. Warum? Warum kommen denn Executives, COOs, Eigentümer von Unternehmen letztlich immer an den Punkt Kosteneinsparung an? Lean Production hat so viel mehr zu bieten. Ich verstehe es nicht.
Ich glaube fast, das ist schon ein historisches Thema. Ja, also der Ursprung dieses Missverständnisses, der liegt ja auch schon in den 90er Jahren. Ja, und schwierig zu sagen, was wirklich die Ursache ist. Es mag vielleicht auch so einen gewissen kulturellen Aspekt geben, also unseren Hang zur Gründlichkeit, die Tradition nach Normen und Standards, unsere Ingenieurskunst, dieses Präzisionsstreben. Es ist ja auch der Wille eben zur Effizienzsteigerung, zur Kontrolle. Und da ist halt das relativ schnell passiert, dass wenn ein Methodenkoffer offeriert wird, und machen wir uns nichts vor, dass das Erste, wenn man sich mit Lean Management auseinandersetzt, ist ja, dass man Lean-Methoden offeriert bekommt. Ja, ob man das jetzt sich erliest oder sich daran beraten lässt, wie auch immer. Man hört über Methoden. Ja, das ist das Dominante, was man erst einmal erfährt. Und dann ist es natürlich erst einmal cool, wenn ich jetzt eine Methode einsetze, mit der ich dann in der Regel eben auch gleich auch Produktivität schaffe, zumindest kurzfristig mir das gelingt, dann ist das ja erstmal sehr attraktiv. Es war vielleicht damals auch noch nicht die Zeit, wo man sich mit Softfacts beschäftigt hat. Aber heute ist das halt auch nicht anders. Also dieses Set an Methoden ist erstmal verlockend. Und ich pinsel mir dann schnell mal meinen Methodentempel. Ich lasse mir die Methoden einführen, streiche eben diese spontan, kurzfristig wirkenden Effekte ein und kann mich damit eben auch zeigen, ja. Kann aber auch genauso am Berater liegen, weil er nämlich genau dieses Leistungsversprechen eben mir liefert, Produktivität zu steigern. Und machen wir uns nichts vor, die gibt es eben auch, die genau damit eben ihr Angebot gestalten. Ja, es ist ja auch per se erst einmal nicht falsch. Ja, aber es ist halt auch nicht die ganze Wahrheit und ich erzeuge eben nicht die Tragweite und die Nachhaltigkeit eben dieser Lösung. Aber ich würde fast glauben, das ist erstmal menschlich, sich genau darauf zu fokussieren. Ja.
Vor allen Dingen, den Effekt merkt man relativ schnell. Also die Kaufleute im Unternehmen sagen, also die ersten 2 Jahre halten wir mal still. Wir wissen, das ist ein Investment. Aber spätestens im 3. Jahr wird dann gefragt, wo bleibt denn jetzt der Return? Und wenn der nicht groß genug ist, dann werden so andere Dinge halt fallen gelassen, wie Flexibilität, Qualität. Dann guckt man sehr häufig auf Kosteneinsparung. Und das wird dem Thema Lean nicht gerecht. Und das schmerzt mich auch, so etwas miterleben zu müssen.
Also bei dem Punkt wird es uns beiden noch schwerer fallen, jetzt eine konträre Sichtweise zu generieren. Aber wie auch immer, in diesem Verständnis ist es dann eben auch naheliegend, dass ich eben einen Berater dafür einsetze. Und das finde ich erst einmal, also auch in dieser Spontanität, etwas unglücklich, weil wann wird denn tatsächlich auch mal in die Organisation gefragt nach einer Expertise? Da könnte ja auch einer aufschreien und sagen, das hat auch was mit Führung zu tun, das hat was mit Verhaltensänderungen zu tun. Wenn der Prophet halt im eigenen Land nichts mehr gilt und dann ein Berater gerufen wird, dann Es ist ja auch erstmal gefühlt ein maximaler Misstrauensbeweis der Führungskraft gegenüber seinen Mitarbeitern.
Also sowas erlebe ich aktuell, also nicht mir gegenüber, das wäre noch schöner, aber ich erlebe gerade eine Veränderung in einem Unternehmen, für das ich gerade arbeite, wo genau das geschieht. Da wird ein Beratungsunternehmen ins Haus geholt und die Botschaft ist genau dieser maximale Misstrauensbeweis oder Misstrauensbekenntnis. Den Mitarbeitern wird gerade klargemacht, dass sie nichts taugen und dass sie nichts können und dass jetzt mal Leute mit dem eisernen Besen vorbeikommen müssen. Ich kenne diese Leute schon etwas länger und sie sind engagiert, sie sind verlässlich und das ist genau die falsche Botschaft. Das wird nicht gut gehen, aber dieses Unternehmen macht das, was viele machen, mit geballter externer Expertise, also da sind gleich 12 Berater im Haus, wird dann halt, werden Kostenpotenziale gehoben, werden Dinge auf den Weg gebracht, aber ich habe es zu oft sehen müssen, das Ergebnis wird verbrannte Erde sein. Und das ist schlimm. Also machen Sie so etwas nicht. Ich möchte einen Punkt aufgreifen zum Thema Prophet im eigenen Land. Das passt zum dritten Punkt. Es ist, den ich eben gerade genannt habe, weswegen man einen Berater überhaupt holen sollte. Es ist ja nicht so, dass man grundsätzlich, abgesehen von dem Fall, den ich gerade geschildert habe, den eigenen Mitarbeiter misstraut. Dass man sagt, ach, der wieder mit seinen komischen Vorschlägen, da gehöre ich gar nicht erst hin, sondern es ist oftmals ein Sprachproblem. Da hat jemand eine gute Idee für ein neues Werkzeug beispielsweise und muss diese Idee vermitteln, demjenigen, der nun die Budgetmittel freigibt. Und das schafft er nicht, weil die in unterschiedlichen Welten sind. Die sprechen unterschiedliche Sprachen. Es hört sich dann alles wie Deutsch an, aber der eine ist dann auf dem Shopfloor technisch orientiert und der andere kennt Return on Investment und Zahlen. Und jetzt verlangt derjenige, der die Entscheidung trifft, dass der andere in seiner Sprache ihm das aufbereitet. Und das funktioniert in der Regel nicht. Ein guter Berater, und darauf würde ich achten, ist jemand, der viele Sprachen spricht, der also mit den Mitarbeiterinnen auf dem Shopfloor so spricht, wie sie es verstehen. Die Leute sind ja nicht dumm. Sie haben halt nur einen anderen Erfahrungshintergrund und eine andere Art, sich auszudrücken. Und gleichzeitig aber 5 Minuten später in der Sprache eines COO sprechen kann. Also, das ist durchaus eine Berechtigung und eine gute Aufgabe für einen Berater. Und dann relativiert sich das Thema mit den Propheten im eigenen Land auch, weil es ist ja keine bewusste Zurücksetzung, sondern es ist eine Sprachlosigkeit, die sich dann manchmal breit macht.
Also ein Übersetzer.
Ein Übersetzer, ja. Der dann hoffentlich auch Format genug hat, diese Idee nicht als seine eigene zu verkaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Soll es ja auch geben. Wenn wir über die großen Beratungsunternehmen sprechen, was treibt Unternehmen dazu, solche großen Beratungsunternehmen vorzugsweise zu engagieren und nicht die kleinen? Die großen können nicht mehr. Sie haben das gleiche Wissen. Aber warum werden die häufig bevorzugt? Ich verstehe es nicht.
Ja, Sie können vielleicht nicht mehr aus der Perspektive jetzt Kompetenz, aber kapazitiv natürlich. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, dass häufig Berater zu spät gerufen werden, nämlich dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und dann braucht es nach meiner Erfahrung größere Projekte, die eben auch nur von größeren Beratungsunternehmen geleistet werden können. Das ist so mal eine Sicht. Ich kann mir aber auch genauso vorstellen, dass das was mit Reputationsmanagement zu tun hat, nämlich so nach dem Motto, wir tun etwas dagegen, ja, und ein großer Name, der macht dann eben auch den Eindruck, dass das Problem gelöst wird. Ja, also, wenn ich den Namen nenne, dann muss das ja zum Resultat führen, ja.
Wo Sie das ansprechen.
Ein Alibi. Das kann auch genauso ein Alibi sein, nämlich wenn ein bekannter Name das sagt, dann wird das schon auch richtig sein. Ja.
Also ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich war ja auch bei so einem großen Unternehmen. Das war als ich die Industrie verlassen habe, habe ich mich erst einmal nicht selbstständig gemacht, sondern mich einem großen Amerikaner angeschlossen. Wir sind nicht klargekommen miteinander. Ich hatte dann Aufträge bekommen, also mit dem Team zusammen, wo das Ergebnis schon längst feststand. Das waren meistens größere Unternehmen, die gesagt haben, 15%, 20% der Leute müssen raus. Also mit der Vorgabe, das ist kein Gerücht, mit der Vorgabe geht man dann ins Rennen und sucht dann halt die Argumente für einen Vorstand, um diese Kürzungen vorzunehmen. In der Nähe des ADBs sind wir bei einer Sache, die mir jetzt einfällt, die mir ein Inhaber eines mittelständischen Elektronikproduzenten gesagt hat. Er sagte, warum werden renommierte Unternehmen geholt, ob das nun IT-Dienstleister sind oder Berater? Wenn ich einen kleinen hole und der scheitert, dann werde ich gefragt, warum hast du einen kleinen geholt? Warum nimmst du niemanden Renommiertes? Und wenn ich einen renommierten hole, der scheitert, ja, dann ist das Problem allgemein unlösbar. Und so geht man dann halt auch bei der Mandatsvergabe gerne auf Nummer sicher.
Und das kann natürlich auch ganz schlicht daran liegen, dass ich mir gar nicht erst die Mühe mache, die Suche und die Auswahl des richtigen Beraters, der eben vielleicht auch nicht diese Sichtbarkeit hat wie die Großen. Ich muss ihn ja auch erstmal finden. Ja, und das dazu muss ich mir dann auch die Mühe gehen, den passenden Berater halt auch erstmal zu finden. Nur um das vielleicht nochmal zu komplettieren. Ja.
Ja, das ist richtig. Ich bin mal gefragt worden von einem größeren produzierenden Unternehmen, welche Berater ich denn so an der Hand hätte. Also wen ich ihn kennen würde. Das heißt, diejenigen, die eine Ausschreibung machen wollten, kannten sich im Markt überhaupt nicht aus. Und da gelingt es schon mal, 5 oder 6 Namen zu nennen. Und in der Kategorie wollte man auch bedient werden.
Was mir da noch in den Sinn jetzt kommt, ist, ich muss ja praktisch, wenn ich einen Berater jetzt einsetze, auch erstmal nicht wegen seiner Erfahrung, die bringt er ja mit, aber damit er mein Unternehmen versteht, die Strukturen, die Mitarbeiter kennenlernt, die Marktbedingungen, muss ich ja praktisch auch erstmal seine Einarbeitung finanzieren. Das muss ich ja mit meinen eigenen Mitarbeitern nicht tun.
Also, was man von einem Berater verlangen darf und was man ihm auch zugestehen sollte, ist, dass er sich darum kümmert, zu verstehen, welche Produkte produziert werden. Und zwar, das sage ich aus meiner Ingenieurperspektive, welche Technologie dem zugrunde liegt, welche Werkstoffe verarbeitet sind, welche Technologien in den Produktionsschritten sind. Das sollte man schon wissen. Es handelt sich ja um produzierende Unternehmen. Dann sollte man auch wissen, in was für einem Markt das Unternehmen tätig ist, welche Marktbedingungen herrschen und was immer stärker wird, das regulatorische Umfeld, also Sicherheitsbestimmungen, Hygiene, was auch immer. Und sich dann auch mit der Historie des Unternehmens beschäftigt, denn das prägt auch sehr viel. Ich kenne einige mittelständische Unternehmen, die als Handwerksunternehmen begonnen haben. Das merkt man bis heute hin. Das ist ein etwas anderes Denken. Das sollte man lernen dürfen als Berater. Ich drehe es mal um. Wenn ich zu einem Arzt gehe und sage, ich hätte gerne Ihre Hilfe, mir tut es hier weh. Also die Aufgabe klar umrissen ist und dieser Arzt mich, ohne mich für meinen Beruf, mein Alter, meine privaten Lebensumstände, meine Ernährungsgewohnheiten zu interessieren, mich direkt an Geräte hängt, um mich durchzumessen und mir Blut abnimmt und wortlos zur Diagnose kommt, dann würde ich mich nicht wohlfühlen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. In der Medizin nennt man das Anamnese und diese Anamnese muss erlaubt sein. Und ich würde das aber nicht Einarbeitung nennen, sondern Kennenlernen.
Ich sage mal, das erhebt natürlich dann auch den Anspruch, was ja durchaus berechtigt ist, dass ich mich mit den potenziellen Beratern auseinandersetze, kennen die sich in meiner Branche aus, in dem Fachgebiet aus, damit eben dieser Einarbeitungsanteil geringer ausfällt. Ja. Weil sonst lerne ich den Berater tatsächlich auch erstmal an. Und ja, da springt mich dann noch ein zusätzliches Thema an, was ja dann auch noch nervend dazu ist, wenn dann dieser Berater auch seine Junioren dann noch mit ins Projekt packt, die dann praktisch bei mir auch noch für mein gutes Geld mit ausgebildet werden.
Ja, hoffentlich bekommen die Junioren nicht, werden die gleich abgerechnet wie die Senioren. Also das ist ja, da sind wir jetzt wieder im Kontext einer größeren Beratung. Bei denen gibt es ja solche Strukturen. Da gibt es die Seniors und die Experts und wie sie alle heißen und die Junioren. Da würde ich schon darauf achten, dass die Union zu anderen Tagessätzen abgerechnet werden. Und auch darauf achten, wie die arbeiten. Eine sehr schöne Arbeitsteilung ist dann natürlich, dass die Erfahrenen ganz genau wissen, in welche Richtung ein solches Projekt geht und wo mögliche Stolpersteine zu finden sind. Und dass am anderen Ende des Spektrums, ich meine das jetzt gar nicht mal in Gut und Böse unterteilt, Junioren sitzen, die im Extremfall Datenauswertungen machen. Dabei lernen die. Aber solange das vernünftig bezahlt wird, ist das in Ordnung, weil diese Arbeit muss ja sowieso irgendjemand tun. Also im Gegenteil, ich würde mich sogar wundern, wenn ein Unternehmen diese Datenauswertung, wo ich sage, das kann Berufsanfänger machen, einen erfahrenen Senior macht mit dem entsprechenden Tagessatz oder machen lässt. Da würde ich darauf achten, dass das nicht passiert.
Ja, das war die Idee, ja.
Ich verstehe aber auch eine Sache nicht. Das geht gar nicht um die Finanzierung, sondern und das Anlernen, sondern um die eigene Lernkurve. Ich bin jetzt wieder im Lean-Kontext. Und Sie sprachen ja gerade die Methoden an, die es da zahlreich gibt. Und Unternehmen finden es ja auch recht gut, solche Methoden einzuführen. Noch schöner wäre es, wenn es zur Problemstellung passt. Also ich könnte ja meinen ganzen Lean-Baukasten ausklappen. Oder ich könnte mich im Rahmen der Anamnese mit dem Unternehmen beschäftigen und fragen, was drückt dich wirklich? Ist es wirklich nur die Produktivität oder ist es Komplexität oder was auch immer? Und dann kann ich auch entsprechende Werkzeuge heranziehen und kann dann andere links liegen lassen in meinem Lean-Methodenbaukasten. Sollte ich dann auch tun. Aber ich frage mich immer wieder, wenn Unternehmen solche Werkzeuge wie Kanban oder Shopfloor Management, wenn ich es mal als Werkzeug bezeichnen darf, gerade in Umrissen verstanden haben, woher kommt dieser unwiderstehliche Drang, das gleich zu digitalisieren? Also da macht man ein paar Wochen lang die ersten Versuche mit Shopfloor Management und glaubt, den Durchbruch zu erzielen, indem man das Ganze auf einem Flatscreen mit 2 Meter Durchmesser im Shopfloor darstellt. Obwohl man noch gar nicht richtig verstanden hat, wie man damit umgeht und wie jetzt zum Beispiel Entscheidungskaskaden ablaufen, aber Hauptsache digitalisiert. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich nicht.
Ja, absolut. Das ist ein Klassiker und ich habe es am eigenen Leibe auch schon erlebt. Digital wirkt immer cooler. Ja, es ist einfach innovativer, wenn ich eine digitale Lösung biete. Ja, denn selbst wenn ich von diesem haptischen Erlebnis eines manuellen Prozesses überzeugt bin, wirklich, wenn ich diesen manuellen Prozess laufen lasse gegenüber unerfahrenen Dritten, ja, und das sind ja dann im Zweifelsfall einfach Besucher, ja gar Kunden oder Lieferanten, dann wirke ich erstmal rückständig und altbacken. Ja, und dazu kommt, ich meine, Tools einführen ist ja sowieso so eine Krankheit. Also ein Tool oder eine Methode ist ja schnell mal eine Lösung für mein Problem. Das erspart mir auch die anstrengende Arbeit, erst einmal nach der Ursache des Problems zu suchen. Ich habe in jedem Fall erstmal ein Pflaster für mein Problem. So, und den Mangel, den ich dann damit erzeuge an nachhaltiger Problemlösung, das muss ja sowieso mein Nachfolger dann ausbaden. Ja, also deswegen ist die Digitalisierung erstmal etwas, was automatisch modern wirkt, ja, nach vorn gerichtet, zukunftsorientiert, ja, und alles Manuelle, das sieht erstmal steinzeitlich aus. Ja, und machen wir uns nichts vor. Es gibt auch den einen oder anderen Berater, der mir natürlich gerne erstmal das schicke Tool verkaufen will.
Ja. Die scheint es immer mehr zu geben. Ich habe einen Berater mal getroffen, der sagt, er versucht die Unternehmen, solange es möglich ist, davon abzuhalten. Er sagt, probiert zuerst mal stromlos. Also mit handschriftlichen Notizen, aber ich gebe Ihnen recht, das wirkt altbacken und nicht wie ein Fortschritt. Aber es führt dann zu solchen Stilblüten, wie ich selber erlebt habe in einem Unternehmen, wo die Montageschritte in Werkstattorientierung durchgeführt worden sind und wir haben das alles in den Fluss gebracht und damit sind viele Dinge sichtbar geworden und dann hat das Unternehmen halt verstanden, dass es keinen Sinn hat, dass jeder an seinem Arbeitsplatz Vollgas gibt. Das hat man auch mit Prämien auch noch unterstützt, sondern dass es einen fertigen Fluss gibt und am besten alle im gleichen Takt arbeiten. Und dieser Takt war dann gefunden für eine bestimmte Stückzahl und der wurde dann halt auch schriftlich festgehalten und dann wurde es notiert. Man war kurz davor, stündlich diese Dinge aufzuschreiben und dann kam die grandiose Idee, das Ganze halt auf Bildschirm darzustellen, mit dem Ergebnis, dass auf den Bildschirm sichtbar Vollgas gegeben worden ist. Also es wurde keine Range eingehalten, kein Takt, der nun zielführend war, sondern man hat, soweit es in alter Manier, mit Vollgas gearbeitet. Und wenn Sie sich das angucken über die Schicht, dann ging es schwungvoll los und dann ging es zur Mitte der Schicht, ging es dann wieder runter und dann haben wir festgestellt, die Stückzahl passt nicht und hat kurz vor Schichtende nochmal Vollgas gegeben. Ein Ziehharmonika-Effekt, viel Verschwendung, man hat nichts gelernt. Man hat genauso weitergearbeitet wie bisher und das Ganze hat halt nur 20.000 Euro Bildschirm und Hardware und Software gekostet. Hervorragend.
Ja, also ich glaube, man muss das auch selber erlebt haben, dass welchen Stellenwert das erst einmal hat, dass die Mitarbeiter, Sie sprachen das Shopfloor-Management an, erst einmal verstehen, ihre Kennzahlen verstehen, wie sie die beeinflussen, was es im Unternehmen bewirkt. Das, was sie tatsächlich durch den haptischen Umgang mit diesen Zahlen auch erzielen können, bevor man dann in die Digitalisierung geht, die ich tatsächlich als einen notwendigen und sinnvollen Entwicklungsschritt erachte, weil man stößt halt auch mit manuellen Prozessen an Grenzen. Ja, also wenn wir auf den Level kommen wollten, eben Trends zu erkennen, Wiederholungen zu erkennen, dann war das manuelle System halt am Ende, weil nämlich das verschwunden war, weil es halt vom Vortag weggewischt wurde. Ja, also das, aber wie auch gesagt, in der Chronologie allemal gut, nur leider überspringen halt immer wieder Unternehmen diesen erforderlichen ersten Schritt.
Vielleicht hat das auch, und jetzt sage ich einen Satz, der typisch ist für ältere Leute, eine Generationenfrage. Ich habe es ja auch an der Hochschule erlebt, wie sehr die Generation der augenblicklich 20- bis 30-Jährigen kaum einsieht, warum sie einen Stift und Papier in die Hand nehmen müsste, weil doch alles wunderschön digital geht. Also das hat auch etwas mit einer Art Sozialisierung zu tun und mit Aufwachsen mit einer bestimmten Technologie. Ich bin über eine Bemerkung einer Beraterin gestolpert, die gesagt hat, ich werde nur noch Wertstrom digital machen. Also auch die Ideensammlung beispielsweise. Das ist doch viel besser, so wie Sie gerade argumentiert haben, wenn das Ganze sofort digital ist, am Bildschirm, und das ist aufbewahrt und dann können wir uns Arbeit sparen. Und überhaupt, meinte sie, dieses ganze Gewusel, wenn die Leute dann zur Tafel laufen und irgendetwas machen, hör mal, wer braucht das schon? Und da sagte ich, dieses Gewusel, das nennt man Kreativität. Haben Sie schon mal sowas gemacht? Ein Mindmap beispielsweise? Per Bildschirm, da sitzt einer und bewegt die Maus oder irgendwelche Objekte und 10 Leute gucken ergriffen zu. Ich kann mir keine lahmere Veranstaltung vorstellen als das digitale Erzeugen von Ideen oder von Strukturen. Ich bin davon überzeugt, an der Ecke muss Gewusel sein. Sie haben 10 Leute zur Passivität und zum Beobachter degradiert. Einer sagte was, der andere hat's halt mit der Maus über den Bildschirm bewegt und alle anderen guckten zu wie einer Theatervorstellung.
Ja, schlechtes Beispiel, jedoch offen gesagt im globalen Kontext. Also wenn ich mit einem internationalen Führungsteam zusammengearbeitet habe, das braucht natürlich erstmal Übung auch da drin. Wenn man das dann tatsächlich kollektiv am Bildschirm getan hat, also jeder auch seine kreativen Inputs auf sein Kärtchen geliefert hat, dann kann das, ich wiederhole nochmal, nach einer gewissen Übung auch funktionieren. Ja, aber ich bin da total bei Ihnen. Ich möchte aber noch ein bisschen in weitere Ecken schauen, dieser Konstellation zwischen Berater und Unternehmer. Was mich wirklich bewegt ist, wo soll denn der Berater, Sie sprachen ja von Erfahrung auch, das in allen Ehren, aber es ist ja nicht nur eine fachliche Erfahrung, die da eine Rolle spielt. Wo soll er eigentlich die Erfahrung mitbringen für eine vollumfängliche Beratung, wenn er nie selbst in einer Verantwortung gesteckt hat? das heißt auch die Folgen seiner Entscheidung, nie erlebt hat. Dieses eben am eigenen Leib zu spüren, was die Konsequenzen eben der Entscheidung waren. Ob man jetzt Mitarbeiter entlassen musste oder die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens riskiert hat, die Liquidität gefährdet hat oder eine Markteinschätzung falsch eingeschätzt hat. Ja. Der Berater, der nie in einer solchen Verantwortung war, hat ja diese Erfahrungswerte nie gesammelt.
Außer er war vorher in der Industrie und war dann verantwortlich für diese Dinge. Erfreulich, viele Berater, das ist jetzt relativ der Begriff, viele bringen diese Erfahrung mit und dann sicherlich auch Leiden am eigenen Leib oder Freude, die es auch gegeben hat. Ich stimme Ihnen zu, da an der Ecke wird schwierig, weil der Berater kann natürlich Jahre und jahrzehntelange Beratung haben. Schließlich, er muss es selber nicht ausbaden, wenn eine Sache schief geht. Und vielleicht liegt darin auch der Grund, warum manch ein Gesprächspartner, Auftraggeber von Seiten der Industrie da ein bisschen vorsichtig ist, alle Beratervorschläge mit Euphorie umzusetzen. Also das kann ich nachvollziehen. Aber selbst wenn dieses eigene persönliche, in Anführungszeichen, Risiko nicht da ist, würde ich bei Beratern aber auch auf das Vergabe genauer hinschauen. Mich würde interessieren, wie lange die Mandate waren. Hintergrund: Es gibt Mandate, die laufen über Jahre, sicherlich nicht Fulltime. Aber in diesen Jahren, und das kenne ich auch, kann man schon erleben, wie sich ein Unternehmen oder Teile eines Unternehmens aufgrund der Impulse, die man selber gesetzt hat, verändert. Man weiß auch, was nicht funktioniert oder in welchem Kontext nicht funktioniert. Und von daher gibt es diese langfristige Beratung schon. Nur die Schmerzen, wenn es nicht funktioniert, erleidet man natürlich nicht selber. Wie gesagt, da gebe ich Ihnen recht. Aber ganz ohne Erfahrung und ein Gespür dafür, was man da anrichtet, dürften Berater nicht sein.
Ja, diese Dauerberatungen bringen mich dann eben auch auf den Punkt. Also, das ist der Aspekt, warum sollte ein Berater wirklich daran interessiert sein, sich selbst überflüssig zu machen? Ja, denn wenn dieses Abhängigkeitsverhältnis, das beschert ihm ja nur mehr Umsatz.
Ja, also auch da würde ich als Auftraggeber scharf hingucken. Was macht der da gerade? Befähigt der zum Beispiel meine Leute? Können die jetzt Dinge, die sie vor ein paar Monaten nicht können? Also das mache ich jetzt gar nicht mal fest an Fachwissen, sondern trauen die sich bestimmte Dinge? Reden die jetzt anders? Kriegen die Format? Und wenn das der Fall ist, wird die Organisation insgesamt so fähig sein, dass sie sagen kann, vielen Dank bisher, aber den Rest des Weges können wir weitergehen. Natürlich gibt es die Gruppe von Beratern, die versucht, wenn sie einmal den Fuß in der Tür hat, da auch drin zu bleiben. Und ein Indikator, sie zu erkennen, ist dann, wenn sie mit neuen Tools, beispielsweise neuen Aspekten, um die Ecke kommen, mit dem, das könnten wir ja auch nochmal machen. Da würde ich empfehlen, die Alarmglocken läuten zu lassen. Das ist ein Indikator dafür, dass jemand sich im Unternehmen festsetzen möchte. Und das gibt es wirklich, das ist jetzt nicht hypothetisch. Auch da hat mir ein Director eines der großen deutschen Beratungsunternehmen, der war zuständig für eine bestimmte Branche und für Europe, Middle East und so weiter, gesagt, das ist jetzt drastisch, aber er sagt, Beratung ist gar, das ist wie Prostitution. Wir müssen das machen, was der Kunde will. Und wir müssen uns immer irgendwas einfallen lassen, was er haben will. Denn wir haben ja auch Umsatzziele. Dachte ich, ja, ich möchte an dem Punkt beruflich nicht ankommen, dass ich dem Kunden Probleme einrede, die ich dann heroisch lösen kann. Aber sie gibt es. Gut, auch wenn es Beratungsunternehmen gibt, die halt den Fuß in der Tür halten wollen und sich beim Unternehmen unabkömmlich machen wollen, gibt es auch diejenigen, die nicht verstehen, wie so ein Unternehmen die Dinge nicht weitermacht, obwohl sie gerade erst begonnen haben. Also, sie sehen erste Erfolge in der Produktion, die eben gerade erwähnte flussorientierte Montage, Und die Erfolge sind sichtbar, sie sind greifbar. Sie sind nicht auf PowerPoint, als das wäre vielleicht möglich. Sie sind auch nicht bei einem Referenzunternehmen zu besichtigen, sondern im eigenen Unternehmen. Warum bleibt das Unternehmen dann stehen und rollt diese Dinge nicht aus? Ganz im Gegenteil, die Lösung erodiert und man ist wieder in alte Muster zurückgefallen. Dann fragt man sich als Berater, wofür haben wir jetzt hier lange an dem Thema gearbeitet, wenn ihr wieder auf den Nullpunkt zurückgehen wollt? Was treibt euch dazu?
Ja, das ist natürlich die 1000-Dollar-Frage. Ja, also ich hätte da eine ganze Reihe an Antworten für. Eine, die ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, es ist halt auch eine Frage, wie das beauftragt wurde. Ich glaube, wir hatten das kurz vorhin reflektiert. Wenn Sie mir als Berater jetzt reingesetzt wurden, sage ich mal jetzt bewusst so provokant, dann habe ich halt auch gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ich habe Sie beschäftigt, ich habe meinen guten Willen gezeigt, ich habe meine ganze Energie darauf verwendet, dass Sie zu Ihrem Resultat kommen, aber sobald Sie das Unternehmen verlassen, setze ich die gleiche Energie jetzt darauf ein, zu dokumentieren, dass Sie keine Ahnung hatten, dass Sie Fehler gemacht haben, dass Sie die Rahmenbedingungen nicht verstanden haben. Ja, und so habe ich es vermieden, dass ich mich eben jetzt bewegen muss. Ja, oder aber es sind die Klassiker, das eben Not Invented by Me-Syndrom, dass ich eben der Idee des Dritten, des Fremden nicht glaube, dass das von mir selber erfunden sein muss. Oder aber, dass ich eher eben ein Bewahrertyp bin, ja, der eine grundsolide Veränderungsresistenz in der Organisation sicherstellt. Ja, den Typus gibt es ja auch hinlänglich. Oder ich bin eben der Feuerwehrmann, der eben zukunftsgerichtete, nachhaltige, proaktive Lösungen nicht wertschätzt, sondern nur eben die reaktiven Handlungsfälle. Oder aber eben auch der typische Manager, der glaubt, weil das Unternehmen profitabel genug ist, den Handlungsdruck hat nicht verspürt für die Veränderung und deswegen eben das zum Versanden solcher Projekte führt. Das kann aber auch einfach das grundsätzliche Fehlen eben von langfristigen Denken sein. Ja, denn vieles wissen wir ja an solchen Veränderungen, braucht ja mehr Kraft und Initiative, um über diesen kurzfristigen Erfolg hinauszugehen. Ja. Kann aber auch, was ich selbst erlebt habe, sein, dass das einfach nur mangelnde Kontinuität im Unternehmen herrscht. Das heißt, häufig Führungskräfte wechseln und die nächste Führungskraft, die vielleicht nach diesem Beratungsprojekt gekommen ist, einfach andere Schwerpunkte setzt. Ja. Und schon versickert wieder alles.
Alles valide Gründe und das kann ich durchaus nachvollziehen. Man versucht ja dann teilweise unternehmensseitig, vielleicht auch angestoßen durch den Berater, das Ganze in der Organisation zu verankern. Und ein klassisches Muster ist dann halt, dass man sagt, wir machen eine Lean-Organisation oder ein Operation Excellence, eine OPEX-Gruppe und sie führt das Thema dann weiter. Und man hat dann halt geglaubt, auch executive-seitig alles getan zu haben. Das ist aber häufig nicht der Fall, weil diese Leute in dieser OPEX-Gruppe, ich nenne sie jetzt mal so, teilweise am langen Arm verhungern. Die Organisation ist nicht willig, wie Sie gesagt haben, und die Führungskraft oben in der Spitze fragt sich, was habe ich denn damit zu tun? Also, wir haben doch jetzt die Tools eingeführt, wir haben doch externe Expertise, wir haben so schöne Projekte gemacht, jetzt muss das doch in meiner Mannschaft laufen. Und vergisst darüber hinaus, dass letztlich er selber gemeint ist, sein Kommunikationsverhalten, sein Führungsverhalten, seine Rolle als Vorbild. Viele fühlen sich persönlich gar nicht angesprochen.
Ich möchte tatsächlich auf die zwei Dimensionen eingehen. Einmal auf dieses Führungsverhalten, das Sie gerade ansprachen, und eben auf die Stabstelle. Also bei dem Führungsverhalten glaube ich einfach, dass natürlich auch sehr unbequem ist. Also sich selbst zu reflektieren und den Wandel zu gestalten, möglicherweise mit einhergehendem Machtverlust, Verhaltensweisen schlechthin zu ändern, alte Muster loslassen, eine Transformation anzuführen, das ist ja eine Herausforderung. Ja, und da ist es halt primär einfacher für mich, einfach mal eine Methode einzuführen, bevor ich mich dem widme. dann das einer Stabsstelle zu übertragen, ist, denke ich, wirklich ein Kernproblem. Ja, also was steckt denn da drin? Da steckt da drin, dass ich glaube, dass Lean eben ein Projekt ist, was eine Stabsstelle eben auch abwickeln kann. Ja, da steckt auch Misstrauen drin, weil ich nämlich damit auch dokumentiere, dass ich das der Linie nicht zutraue, Fokus auf so ein Thema zu haben, weil ich ja unterstelle, dass sie das operative Geschäft dann vordergründig behandelt und eben nicht die Veränderung hat. Ja, für mich ist das ziemlich viel Symbolpolitik. Ich habe meinen Bereich Operational Excellence, ja, der ist institutionell verankert, der löst das schon alles, aber ich gebe mir eben nicht die Mühe, dass diese Expertise eben in der Organisation ankommt und damit ihre Tragweite erreicht.
Ja, und so wird dann, auch das habe ich erlebt, ein Führungsproblem zu einem Motivationsproblem umetikettiert und dann haben die Mitarbeiter den schwarzen Peter und auch die OPEX-Organisation, ja, dann macht ihr halt nicht genügend das Richtige. Ja, nachvollziehbar, dass das natürlich unbequem ist, aber ich komme auf den Beginn unseres Gesprächs zurück, wo Sie mich gefragt haben, inwieweit die Dinge dann auf den eigenen Beruf und das Private abgefärbt haben. Genau das ist der Punkt, dieses permanent sich selber auf den Prüfstand stellen, sich reflektieren, sich permanent verbessern zu wollen. Das ist für mich eine Grundessenz. Und vielleicht haben wir auch gerade so eine Bruchlinie definiert, wo dann halt nicht jeder in der Organisation, auch gerne an der Spitze, glaubt, hier jetzt selber betroffen oder beteiligt zu sein. Sollten dann Lean-Transformationen nicht auf der Top-Level-Ebene beginnen und nicht mit einem Workshop auf dem Shopfloor?
Ja, ich habe ein klares Bild dazu. Ich habe das auch in meinen letzten Vorträgen so klar platziert. Aus meiner Sicht hängt der Erfolg oder Misserfolg einer Lean-Transformation maßgeblich an der obersten Führungskraft. Also wenn nicht erst einmal ein klares Statement, ein klarer Wille just von dieser Führungskraft, die also den Einfluss auf diese Veränderung hat, das heißt die notwendigen Ressourcen und Mittel und Zeit wirklich dafür zur Verfügung stellen kann, diese Führungskraft, wenn die nicht diesen klaren Willen äußert, dann ist es vergebene Liebesmühe überhaupt zu beginnen. Also dort muss es beginnen aus meiner Sicht.
Das ist auch relativ schnell zu erkennen für einen Berater, der zwei Augen im Kopf hat. Schwierig wird es an der Stelle, wenn die oberste Führungsebene glaubt, sie würde dahinter stehen, wenn sie glaubt, sie hätte es verstanden, aber in ihren tagtäglichen Entscheidungen, in ihrem Umgehen mit den eigenen Mitarbeitern immer wieder beweist, dass sie es nicht verstanden hat und dass sie auch nicht bereit ist, so zu denken und zu handeln. Sie können diese Person ja nicht packen. Sie können denen ja nicht sagen, ihr steht nicht dahinter. Doch, doch. Wir haben Budget freigemacht, wir haben Sie engagiert, natürlich stehen wir dahinter. Und Sie tun es doch nicht.
Ja, das ist dann aus meiner Sicht auch die Stelle, wo der Berater nicht mehr viel bewegen kann. Es geht halt darum, dass ich ernsthaft verfolgen muss, dass die Veränderung, das dreht sich ja um Menschen, um das Verhalten von Menschen, um ganzen Teams, wie die sich verhalten. Das ist ja Führungsaufgabe. Ja, und wenn ich das nicht verstehe, wenn ich das nicht angehe, dann werde ich halt auch nicht erfolgreich sein. Und wenn dieses Verständnis nicht da ist, ja, also wir kommen immer wieder zu dem alten Punkt zurück. Wenn wir im Grunde genommen das nicht ernsthaft betreiben, weil wir uns entweder auf Methoden fokussieren oder eben auch diese Transformation, diese Verhaltensänderung nicht ernst nehmen, dann kann das halt nicht erfolgreich sein. So simpel ist das.
Da stimme ich zu.
Ja, um zum Abschluss zu kommen, normalerweise stelle ich meinem Gast immer die Frage, was der wesentliche Punkt war, der so am meisten bewirkt. Sie möchte ich heute viel mehr fragen, was ist denn so Ihr Resümee jetzt aus unserer Diskussion?
Ich habe aus der Diskussion mitgenommen, wie wichtig es ist für eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Berater, die Nöte, Sorgen, Ziele und Denkweisen des jeweils anderen zu kennen. Um dann halt auch zu vermeiden, schnell zu urteilen, den Stab zu brechen und zu sagen, die wollen nicht, die können nicht, das geht ja in beide Richtungen. Und die ganze Sache stärker mal aus der Perspektive des jeweils anderen sehen. Also, das Unternehmen sieht es aus der Perspektive des Beraters, der eine hohe Fachkompetenz hat und im positiven Sinne die Dinge wirklich zum Guten verändern will. Das muss er ihm zugutehalten. Und der Berater muss beispielsweise zugutehalten, dass es wirtschaftliche Zwänge gibt und andere Zwänge, die auch die Person, mit der er zusammenarbeitet, unterliegt. Und dass man hier auch mal Abstriche machen muss. Also ein bisschen gegenseitiges Verständnis und Verstehen der Arbeit und der Situation des anderen wäre sehr hilfreich. Das nehme ich mit.
Ja, aus meiner Sicht ist das in jedem Fall neu zu entscheiden, weil das auch sehr individuell aus meiner Sicht ist. Setze ich jetzt einen Berater ein oder nicht? Ja, also ich bin dennoch auch nochmal bei meinem alten Punkt. Man muss halt schauen, ob ich bewusst selbst die Expertise in meinem Unternehmen aufbauen will. Dann muss ich aber eben auch das Geld für das Training, die Kapazität, die Zeit dafür bereitstellen. Oder aber setze ich halt gezielt einen Dritten dafür ein, als Katalysator, ja, als Beschleuniger, als Befähiger, so wie wir das besprochen haben, damit ich zu meinem gewünschten Resultat komme. Unabhängig davon kann ich im Grunde genommen aber jedem empfehlen, sich ein Netzwerk aufzubauen und mit anderen den Erfahrungsaustausch zu suchen und auch das Experimentieren in der Organisation zuzulassen, egal ob ich jetzt mit Beratern zusammenarbeite oder nicht, weil das ist immer sehr, sehr befruchtend im Grunde genommen für eine Weiterentwicklung. Ja. Eins bleibt, als Unternehmer trage ich die Verantwortung eben für die Zukunft meines Unternehmens und deswegen muss ich die Veränderung zum Besseren vorantreiben und eben auch den kulturellen Wandel, der bei jeder Transformation erforderlich ist, gestalten. Und das kann mir keiner abnehmen. Ja, so, das war unser Schlagabtausch oder besser, ich sagte, Perspektivwechsel oder Verständigungsversuch oder auch ein Brückenschlag, Berater gegen Unternehmer, Unternehmer gegen Berater. Ich denke, mag jeder selbst beurteilen, was es am Ende war. Wir hoffen, dass wir heute ein wenig dazu beitragen konnten, dass die Perspektiven des jeweiligen anderen besser zu verstehen sind. Denn am Ende des Tages sitzen ja beide Seiten im selben Boot. Der Unternehmer will sein Unternehmen voranbringen und der Berater will dabei helfen. Das klingt einfach, aber ist es ja offensichtlich nicht immer. Also vielleicht hast du heute als Unternehmer den einen oder anderen Punkt gehört, der dich zum Nachdenken gebracht hat. Und vielleicht hast du als Berater heute gespürt, wo der Schuh eben auf der anderen Seite wirklich drückt. Wenn uns das gelungen ist, dann hat diese Folge ihren Zweck erfüllt. Herr Suska, ich danke Ihnen für diesen freimütigen Austausch. Das war kein einfaches Gespräch, aber genau deswegen war es auch wichtig. Mir hat es in jedem Fall viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass Sie mir dafür die Gelegenheit gegeben haben, Herr Swalczynski. Also, danke für die Einladung.
Und an euch, liebe Hörer, wenn ihr Gedanken, Erfahrungen oder eigene Meinung zu diesem Thema habt, dann schreibt mir. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das war die 10. Episode meines Podcasts über betriebliche Exzellenz. Danke fürs Zuhören. Wenn du Feedback hast oder Themenvorschläge einbringen möchtest, schreib mir auf derwertstrom.de.